Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja im 9. Kapitel, die Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es stärke und stütze mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Adventsgemeinde, freudig möchten wir euch die Geburt unseres gesunden Sohnes bekannt geben. Er wog bei der Geburt 3000 Gramm. Oder wir sind Gott dankbar für die Geburt unserer gesunden Tochter. So oder ähnlich formulieren wir Geburtsanzeigen. Die Eltern unter uns wissen vielleicht noch, was sie damals bei der Geburt der Kinder geschrieben haben, die ihnen Gott anvertraut hat. Schließlich wollte man ja den Angehörigen und Freunden bekannt geben, welches große Wunder geschehen durfte, dass Gott uns ein gesundes Kind gegeben hat. Mit einer Geburtsanzeige könnte man auch das vergleichen, was Gott schon lange, lange vor der Menschwerdung des Sohnes Gottes von Jesus hier verkündigen lässt durch Jesaja. Er blickt etwa 700 Jahre in die Zukunft. Und er sieht bereits erfüllt, was doch erst in ferner Zukunft geschehen sollte. Bei einer Geburtsanzeige, wie wir sie ausstellen, dann schreiben wir meistens auch den Namen des Kindes hinein. Jeder unter uns hat wenigstens einen Namen. Manche vielleicht sogar zwei, es gibt vielleicht auch welche, die drei haben. Die Geburtsanzeige des Jesaja, die enthält gleich mindestens 5 Namen. Zählt man den hier nicht genannten Rufnamen hinzu, hat dieses neugeborene Kind sogar 6 Namen. Wobei man nach der Lesung der Luther-Übersetzung von 1984 auf 4 Namen kommt, wenn man die ersten beiden Namen zusammenzieht zum Wunderbarrat. Wir wollen aber bei der alten Lesung bleiben und heute einmal die einzelnen Namen dieses Kindes näher betrachten und bedenken. Das neugeborene Königskind heißt zunächst Wunder. Ja, was ist das für ein Name? Wer wird sein Kind Wunder nennen? Nun ja, so eigenartig wie das Königskind, so eigenartig ist auch der Name. Denn das Königskind ist vollkommen eigen in seiner Art. Das gibt es nicht noch ein zweites Mal. Das gibt es nur bei ihm. Nur dieses Kind, von dem Jesaja schreibt, ist in göttlicher Gestalt, ist göttlicher Art. Und als Sohn Gottes sind seine Namen nicht nur Schall und Rauch, sondern haben natürlich auch eine Bedeutung. Eltern suchen heute die Namen für ihre Kinder raus, entweder weil man jemanden in der Verwandtschaft hat oder unter den Vorfahren hat, der so hieß. Meistens betrifft das eher einen zweiten Namen. Und den Rufnamen, den sucht man raus, weil er gerade schön ist. Und mancher achtet auch darauf, dass er nicht gerade zu sehr in Mode ist und wundert sich dann am Ende des Jahres. Die meisten Jungen haben genau den Namen bekommen in dem Jahr, den man selber rausgesucht hatte. So ging es uns jedenfalls mit unserem Lukas damals. Gott hat seinem Sohn hier schon rund 700 Jahre vorher Namen zugeschrieben, die ihn und seine Art wunderbar beschreiben. Darum ist nicht nur dieses oder jenes an ihm wunderbar, wie beispielsweise seine Augen oder sein Auftreten oder sein Reden. Nein, der Sohn Gottes ist ganz und gar ein Wunder. Schon von Anfang an denken wir an das Wunder der Menschwerdung. Maria ist ganz erschrocken, als der Engel ihr die Geburt ankündigt. Wie soll das zugehen? Ich bin doch noch verlobt, ich hab noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie soll das sein? Ich bin Jungfrau. Und Gott beruhigt Maria durch den Engel und die wunderbare Botschaft: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wunder kam eins weiteres hinzu mit dem Geburtsort. Die Maria und ihr Verlobter, die lebten ja, wie wir wissen, weit, weit weg von dem Ort, den Gott durch Micha hat bekannt geben lassen, nämlich Bethlehem. Maria und Josef, die lebten in Nazareth in Galiläa. Und das war schon ein langer Trip von Galiläa bis nach Nazareth. Und im hochschwangeren oder schwangeren Zustand zu Fuß ist man das nicht freiwillig gegangen. Ein Wunder musste her. Die Geldgier des Kaisers Augustus half weiter. Gott nutzte sie. Und so kam auf wunderbare Weise der Sohn Gottes als Sohn einer Jungfrau an dem Ort zur Welt, den Gott mindestens 500 Jahre vorher angekündigt hatte durch Micha in Bethlehem. Wunderbar ist sein ganzes Wesen, seine ganze Art. Er ist sanftmütig, er ist gütig, er ist barmherzig, er ist allwissend und allmächtig. Und der Grund dafür liegt verborgen in seinen zwei Naturen, die ihm allein eigen sind. Er ist nicht nur wahrer Mensch, sondern eben auch wahrer Gott. Und dieses Wunder wird uns immer wieder dankbar werden lassen, wenn wir an dieses Jesuskind denken. Das Kind ist ein Mensch von Fleisch und Blut, wie wir es sind, und doch zugleich wahrer Gott und vollkommen heilig und sündlos, wie wir es eben gerade nicht sind. Und auf ihm ruht die Herrschaft, auf seiner Schulter. Er ist ein Königskind. Und dafür, König zu sein, ist es wichtig, dass man auch immer Rat weiß. Und deshalb ist sein zweiter Name, den Gott durch Jesaja hier schon bekannt werden lässt, Rat. Wenn wir von Rat hören, dann denken wir vielleicht an ein Rathaus oder an die Ratsversammlung. Wir denken vielleicht an einen Berater, der also einem anderen unterrichtet und ihm hilft, Entscheidungen zu fällen. Christus, der Messias, der Immanuel, weiß um alle Dinge. Nichts ist ihm verborgen, er braucht keine Berater, er ist selber der Rat und Ratgeber. Das galt auch während seiner Erdentage. Nichts war ihm da verborgen. Kommt Ihnen da eine Geschichte in den Sinn? Nun, wie oft lesen wir allein in den Evangelien, da er aber ihre bösen Gedanken sah. Das finden wir mehrfach in den Evangelien. Jesus ist ein Herzenskenner. Er weiß Bescheid und deshalb auch Rat. Er wusste auch, welches Problem der junge Mann hatte, der zu ihm kam und ihn fragte: Meister, was muss ich tun, damit ich gerettet werde oder das ewige Leben habe? Normalerweise sollte man erwarten, Jesus antwortet so wie später sein Apostel Paulus dem Kerkermeister in Philippi: Glaube an mich, dann wirst du gerettet. Und was sagt aber Jesus hier? Was steht in den Geboten? Tue das, dann wirst du leben. Oh, das habe ich alles getan. Ja, gut. Aber eins fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und da heißt es, ging dieser junge Mann traurig davon. Jesus weiß Rat. Er ist ein Herzenskenner. Er wusste genau um das Problem, das der junge Mann hatte. Er war der Meinung, alle Gebote gehalten zu haben. Dabei hat er sich schon am ersten versündigt, dem Hauptgebot. Er liebte das Geld mehr als alles andere, als Gott. Das fehlt ihm. dieses Vertrauen allein in Gott. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, geh hin und verkaufe alles. Das sagt er nicht zu uns. Wir dürfen Geld haben. Gott vertraut es uns an. Aber es sollte bei uns nicht den Stellenwert haben, wie bei vielen Leuten in unserer Zeit und Welt, wo es das Wichtigste und Erste ist und wo man meint, mit Geld sich alles kaufen zu können. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Man mag sich auf dieser Erde ein bequemes Leben kaufen können, aber man kann sich weder seine Sünden wegkaufen lassen oder wegkaufen, noch kann man sich einen Platz im Himmel mit Geld erkaufen. Jesus weiß alle Dinge. Er ist deshalb auch der Rat. Dein Heiland weiß auch Rat bei den Problemen, die du hast. Er kennt auch dein Herz. Er kennt deine Sorgen, deine Nöten. Er weiß, was dich beschäftigt und belastet. Und er weiß Rat, zu helfen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, nicht so, wie du dir das gedacht hast. Aber doch so, wie der, der alles weiß, es für richtig hält, weil er dich auf dem Weg des Glaubens ans Ziel führen möchte, in seine Herrlichkeit. Er weiß selbst dann Rat, wenn zum Beispiel Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind. Weil er aber alles weiß, kann er eben auch am besten raten und sogar helfen. Denn er heißt nicht nur Wunder und Rat, sondern auch starker Gott. So haben wir besser übersetzt, was in der Luther 84 wiedergegeben wird mit Gott hält. Starker Gott heißt das eigentlich hier. Schon das neugeborene Königskind, der Herrscher, ist Herrscher, dem Gott alle Herrschaft auf seine Schultern gelegt hat. Schon das kleine Königskind, was da in der Krippe liegt? Ja, schon dieses kleine Königskind in der Krippe. Auf Heu und auf Stroh liegt doch der starke Gott. Das Kind muss nicht erst zu Kräften kommen, wie wir. Es muss sich nicht bewähren. Es muss erst recht nicht um seine göttliche Macht kämpfen oder sie trainieren. Nein, er ist vollkommen von Anfang an selbst nach seiner Gottheit starker Gott. Wir finden dieselbe Wortverbindung, die Jesaja im Geist Gottes verwendet, im Alten Testament öfter wieder, etwa auch im 5. Buch Mose. Da heißt es im 10. Kapitel, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Und bei Jeremia, da heißt es beispielsweise im Kapitel 32, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich, der du Gnade erweist vielen Tausenden und die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder. Du großer und starker Gott, Herr Zebaoth, zu Deutsch Herr der Herrscharen, das ist dein Name. Die Wortverbindung starker, mächtiger Gott wird in der gesamten Heiligen Schrift nur dem Lebendigen, nur dem Allmächtigen, dem einzig wahren Gott beigelegt. Darum ist auch klar, dass uns das geborene Kind, dass dieses geborene Kind niemand anders ist als der Bundesgott. Der Sohn, der uns gegeben ist, ist Gott in seiner zweiten Person. Er ist Gott im Vollsinn des Wortes, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Weil er nun der starke Gott ist, darum siegt er auch in dem Kampf und erlöst so sein Volk aus der Hand seiner Feinde, befreit es von Strafe, von Zorn und vom Gericht. Und dieses Kind heißt nicht nur Wunder, nicht nur Rat und starker Gott, sondern auch ewiger Vater. Hier stoßen wir spätestens mit unserem Verstand an eine Grenze. Kind oder Vater? Was denn nun? Könnt ihr euch nicht mal einigen? Was ist es denn nun? Wir dürfen ja nicht so klein denken und meinen, den großen, ewigen Gott mit unserem menschlichen Verstand durchdenken und erfassen zu können. Nein, was wäre das für ein kleiner Gott, wenn seine Geschöpfe ihn voll und ganz fassen könnten. Aber dieser vierte Name des Sohnes Gottes, ewiger Vater, ist trotzdem richtig. Jesus Christus, unser Heiland, ist genauso ewig wie sein Vater. Und er begegnet uns auch in der liebevollen, in der väterlichen Weise. Aus Liebe kam er für dich auf diese Erde. Hand aufs Herz, wenn wir uns unsere Welt anschauen und nur im Ansatz uns versuchen vorzustellen, wie die Herrlichkeit ist. Hätten wir sie freiwillig eingetauscht, um auf diese Erde zu kommen? Wahrscheinlich eher nicht. Jesus hat es gemacht. Er hat die Herrlichkeit seines Vaters, dieses Leben frei von Schuld und ohne dass irgendetwas ihn sein Leben schwer machen würde, eingetauscht gegen ein Nachtlager in der Krippe, gegen ein Leben ohne eigene Bleibe, gegen ein Leben auf Wanderschaft, mit Anfeindung, obwohl man mit Liebe begegnet, bis hin eingetauscht gegen ein Leben, das zum Sterben am Kreuz wird. Aus Liebe zu dir und zu mir. In dieser Liebe ging er durch den Tod hindurch, durchs Grab hindurch und stand wieder auf. Und aus Liebe zu dir sucht er dich heim immer dann, wenn du sein Wort liest oder wenn du davon hörst, sei es im Gottesdienst oder in einer Andacht. Und wo immer er dir mit seinem Wort begegnet, sendet er seinen Geist aus und möchte dich im Glauben stärken, kräftigen und erhalten, damit du Gottes geliebtes Kind bleibst. Darum begegnet er dir auch nicht als Richter, sondern, wie sein fünfter Name lautet, als Friedefürst. Mit diesem letzten Namen kommt der Prophet Jesaja wiederum auf die Herrschaft zu sprechen, auf die Herrschaft Jesu, von der wir anfangs ausgegangen waren. Und diese Friedensherrschaft beschreibt er im folgenden Vers noch näher, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hier wird es nun ganz deutlich, dass Jesaja nicht von irgendeinem kleinen neugeborenen Kind redet oder König von einem irdischen König spricht. Wenn Christus auf dem Thron zur Rechten Gottes Platz genommen hat, wenn er über das Reich Gottes auf Erden regiert, dann wird er seine Herrschaft groß machen. Und was heißt das? Dann wird er sein Herrschaftsgebiet groß machen. Und wenn wir schauen an den Anfang seiner Jüngerschaft, 12 Männer und ein paar Frauen sind ihm gefolgt. Aber schon am ersten Geburtstag der Kirche, am ersten Pfingsttag, wurde aus dieser Handvoll von Leuten eine Gruppe von 3000 Leuten, die getauft wurden. Und wenn wir uns heute auf der Erde umschauen, gibt es keinen Kontinent, ohne dass dort Herrschaftsbezirk Gottes wäre, ohne dass dort Kinder Gottes, Glaubensgeschwister zu finden sind. Ja, die Herrschaft hat Jesus immer weiter größer gemacht. Und du darfst Teil dieses Herrschaftsgebiets sein und du darfst auch dazu beitragen, dass diese Herrschaft immer größer wird. Denn du darfst das, was du weißt und was du auch heute gehört hast, weitersagen, denen, die noch nicht wissen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten. Was ist Advent? Geht es da wirklich bloß um die äußere Vorbereitung? Backen, Wohnung sauber machen, alles vorbereiten fürs Fest und den Besuch? Oder geht es nicht vielmehr um eine innere Vorbereitung? Darum, sich Gedanken zu machen, Wozu war es nötig, dass Jesus für mich Mensch geworden ist? Genau darum geht es in der Adventszeit. Dass wir uns Gedanken machen darüber, wo bin ich schuldig geworden? Wo muss ich mich ändern? Welche Schuld darf ich diesem Kind in der Krippe, diesem Königskind übergeben und wissen, er nimmt sie mir gerne ab. Denn aus Liebe zu dir und zu mir ist er damals Mensch geworden, um diese Schuld wegzutragen, ans Kreuz zu heften und dafür zu bezahlen. Er hat seine Herrschaft groß gemacht und macht sie immer größer, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird und uns alle heimholt in seine himmlische Heimat. Und alle, die zu seinem Herrschaftsbereich gehören, die erfahren, wie friedlich er mit ihnen regiert, wie friedlich er mit ihnen umgeht. Denn bei ihm gilt Gnade, Gnade und Barmherzigkeit, Frieden und ewiges Leben, unverdienterweise. Und da können wir nur staunend anbetend niederfallen und sagen, danke, mein Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke, dass du dich so klein gemacht hast, dass du einer von uns geworden bist. Danke, dass du den Tausch vorgenommen hast. Wir wüssten nicht, ob wir dafür bereit gewesen wären. Danke, dass du dich für uns geopfert hast, um uns zu retten, um uns verlorene Sünder zu Königskindern zu machen, zu deinen Geschwistern. Hab Dank dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.